Wir machen miteinander eine Reise. Wir steigen hier ins Flugzeug ein und fliegen nach Israel. Und in Israel, da setzen wir uns in eine ganz neuartige Maschine, in eine Zeitmaschine. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, in so einem Fantasy-Film, wo man dann auf einmal rauskommt aus dieser Zeitmaschine und ist in eine ganz andere Zeit. Und das machen wir jetzt. Wir steigen gemeinsam in diese sogenannte Zeitmaschine und lassen das Ding drehen und steigen aus. Und wir sind auf einmal in eine Zeit 3000 Jahre zurück. Also 1000 Jahre bevor Jesus gelebt hat, ist die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle. Da ist ein Mann, der stellt sich immer wieder die Frage, warum nur? Warum nun muss ich hier an diesem kleinen Ort leben? Und warum ist das alles mit mir passiert? Ich war ja einst im Königshof. Und ich war einst ein junger Mann, den haben alle beneidet und bewundert als Kind. Dann haben sie gesagt, ja, so wie du, so möchte ich auch leben. Dein Vater, ja, der Prinz Jonathan, ja, der ist beliebt. Das ist der große Kämpfer bei uns in der Armee. Und du hast alle Spielsachen, die du brauchst. Du kannst das einfach kaufen. Du musst nur schnippen mit dem Finger und schon kommen die Diener herbei und sagen, was möchtest du, Mephibosheth? Hast du einen Wunsch? Wir stehen dir zur Verfügung. Ja, das war mal eine Zeit, denkt er. Aber jetzt, Mensch, wieso ist das so gekommen? Ich kann nicht einmal mehr laufen. Er sitzt auf einer Matte, ist gelähmt an den Füßen. Wie konnte das nur so alles so passieren, dass mein Leben so kaputt gemacht worden ist? Was bin ich überhaupt jetzt noch wert in dieser Welt? Manche Leute haben schon auf den Boden gespuckt, weil ich da als Behinderter bin und sie gesagt haben, das ist deine gerechte Strafe von Gott. Wenn du richtig leben würdest, dann wärst du nicht so Krüppel. Dann wärst du auch gesund wie wir. Was hast du gemacht in deinem Leben? Mensch, das tut mir so weh. Und weißt du, wie das gekommen ist? Vor vielen Jahren, als ich noch so ein kleiner Junge war und mein Vater Kämpfer war in der Armee, der Prinz Jonathan, und mein Großvater, der König Saul, das war der mächtige, ganz großer, stattlicher König. Und die wurden gerufen eines Tages, denn die Philister waren im Land gekommen. Und die Philister, die waren im Gebirge von Gilboa. Und dann hieß es, die Philister sind da, wir müssen kämpfen. Und dann hat der König Saul und der Prinz Jonathan haben die verschiedenen Soldaten von Israel gerufen. Und dann sind sie hingegangen und haben auf dem Gebirge von Gilboa gekämpft gegen die Philister. Aber etwas ganz Schlimmes ist passiert. Sie haben die Schlacht verloren. Und er, der kleine Mephibosheth, war damals noch im Königspalast und war 5 Jahre alt. Und da kam ein Bote von der Armee rüber, ganz schnell geritten auf seinem Esel und sagt, hört her, es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Wir haben die Schlacht verloren. Ja, und was ist mit Prinz Jonathan und mit König Saul? Da hat er gesagt, die sind beide tot. Die sind beide getötet worden in diesem Kampf mit den Philistern. Da ist mir ein Stich durchs Herz, sagt der Mephibosheth. Und ich hatte eine Betreuungsfrau, eine Amme, die hat mich genommen gleich und sagt, Mephibosheth, wir müssen fliehen, denn diese Philister, die kommen sicher auch nach Jerusalem und die werden schauen, ob es irgendwelche Verwandte von Saul gibt und die werden die alle umbringen. Denn du gehörst zur Königsfamilie, komm, wir müssen fliehen. Und da hat die Amme mich genommen und ist gerannt durch den Palast und hat mich fallen lassen. Und was passiert ist, weiß ich nicht, aber seitdem bin ich gelähmt an meinen Füßen. Ich habe hier 2 große Krücken. Also ganz vorsichtig kann ich damit laufen. Es war der Absturz meines Lebens. Vom Königskind bin ich jetzt zu einem Flüchtling geworden. Von einem geachteten, fröhlichen, gesunden Jungen bin ich jetzt zu einem Behinderten geworden. Von einem wertgeschätzten Junge bin ich jetzt zu einem Stück Wegwerfartikel geworden. So habe ich das Gefühl. Was ist nur aus meinem Leben geworden? Ja, ich bin dankbar für Machir. In seinem Haus darf ich wohnen, der Sohn von Amiel. Und ich wohne in einem ganz kleinen Dorf jetzt versteckt, denn ich muss mich verstecken. denn ich habe Angst, wenn sie entdecken, dass ich ein Nachkommen von König Saul bin. Dann gibt es immer Leute, die wollen mich umbringen. Das hat man manchmal gemacht, wenn ein König abdanken musste und ein neuer König kam, dann wurden manche, alle Verwandte manchmal von dem früheren König umgebracht. Und Mephibosheth hat Angst. Und so hat er sich versteckt in Lodabar. Ein kleiner Ort an der Ostseite vom Jordan. Eigentlich gehört es schon gar nicht mehr zu Israel. Damit niemand ihn entdeckt. Ach, das war schwer in seinem Herz. Und nun wechseln wir die Seite. Auf der anderen Seite vom Jordan, da lebte nicht in einem kleinen Haus, sondern in einem ganz schönen Haus. Im schönsten Haus, was es in Israel gab, einen Mann mit Namen David. Und David war der König. Oh, jetzt müsst ihr mir nochmal schnell helfen. Und der König David, helf mir mal, Martin, das ist ein bisschen komischer Verschluss. Der König David, der lief da durch sein Palast. Das muss da angehakt werden. Das ist ein Haarglied dran. Oder? So, das war die auf der anderen Seite. Mephibosheth in dem kleinen Häuschen als Gelähmter und der König David auf der anderen Seite. Und der König David, da hat er sich auch Überlegungen gemacht. Jetzt ist Frieden in meinem Reich. Ah, wunderbar. Und ich darf König sein. Welch ein Wunder. Ich war mal so ein armer Hirtenjunge und jetzt bin ich der König von Juda und Israel. Wow. Oh Gott, was bin ich wertgeschätzt? Wie hast du mich herausgeholt aus dieser Herde bei den Schafen und hast mich jetzt zum König gemacht, wie du versprochen hast? Ach, welch ein Wunder. Und er sitzt auf seinem Thron und überlegt, ich möchte so gerne Gutes tun den Menschen. Ja, ich hatte einen Freund, wo ich selber noch so junger Mann war. Ein Freund, den besten Freund, das war der Prinz Jonathan. Ja, der Prinz Jonathan, mit dem habe ich mich verstanden wie mit keinem anderen Menschen im ganzen Land. Wir waren ein Herz und eine Seele. Wir haben zusammen gebetet, wir haben zusammen an Gott geglaubt. Und der Jonathan, der wusste schon damals, du David, das weiß ich ganz genau, du wirst einst König in Israel werden, nicht ich. Als Kronprinz, nicht ich, Jonathan, sondern du, David, wirst es werden. Aber vergiss nicht, David, wenn es soweit ist, dann schwöre mir, dass wir einander treu bleiben. Und David hat geschworen, sagt, was immer passiert, ich werde dir, deiner Familie, immer gnädig sein. Ich werde danach schauen. Und auf einmal kommt das der David wieder in den Sinn. Das habe ich doch den Jonathan geschworen. Und Jonathan, der gefallen ist in diese Schlacht zusammen mit seinem Vater Saul. Ach, wie tragisch. Aber denkt er, vielleicht gibt es noch ein Nachkommen. Vielleicht gibt es noch ein Nachkommen von Saul oder Jonathan. Da muss ich unbedingt wissen. Wer kann das wissen? Wer kann das wissen? Da kommt ihm in den Sinn. Der Saul, der hatte doch einen ganz hohen Diener. Das war der Ziba. Der Ziba mit seiner großen Familie, der hat 15 Söhne. Der Ziba, der muss kommen. Der Ziba, der kann vielleicht herausfinden, ob es noch ein Nachkommen von Prinz Jonathan und König Saul gibt. Und so lässt er den Ziba rufen. Und dann sagt der Ziba zu deinen Diensten, Herr König. Und dann sagte David, Ziba, ich habe ein Anliegen. Ich möchte wissen, ob es noch Nachkommen in diesem Land gibt vom König Saul und von Prinz Jonathan. Sagt Ziba, ich habe immer zu Saul und Jonathan gehalten und ich habe auch noch viele Beziehungen und weiß ein bisschen, wo seine Freunde so sind. Ich muss mich mal umhören, ob es noch irgendeinen Verwandten von König Saul oder Prinz Jonathan gibt. Und er verabschiedet sich von David. Und wenige Tage später kommt der Ziba wieder und sagt, König David, ich weiß es, es gibt einen jungen Mann mit Namen Mephibosheth. Und ich habe gehört, dass er gelähmt ist an beiden Füßen, weil er gestürzt ist. Die Amme ließ ihn fallen, als die Nachricht kam vom Tod von Jonathan und Saul auf dem Gebirge Gilboa. Und er wohnt jetzt in einem kleinen Ort östlich vom Jordan, in Lodabar. Da sagt er David: Ziba, du hast den Auftrag, eine Expedition. Nimm dir die Knechte, die du brauchst, und reite raus nach Lodabar und hol den Mephibosheth. Den möchte ich in meinem Hof haben, den möchte ich beschenken, dem will ich gnädig sein. Das hat er verdient. Und so geht der Ziba, der geht mit den Eseln los, hat eine Mannschaft zusammengestellt und reitet tagelang, denn das ist ziemlich weit weg von Jerusalem. An dem kleinen Ort, und unterwegs müssen sie natürlich übernachten in den Herbergen. Und dann haben die Leute gefragt: Ja, was seid ihr dann mit dieser ganzen Mannschaft unterwegs? Ja, wir haben eine geheime Mission, wir können es nicht erzählen, aber wir müssen noch weiter. Wir müssen an einem kleinen Ort über den Jordan. Und so sind sie gegangen. Und in Lodabar, da haben sie von Weitem Ausschau gehalten, ob alles ruhig und still ist. Und sehen eines Tages, kommt da eine Karawane mit Männern auf Esel geritten. Was wollen die hier in Lodabar? Und dann kommt der Ziba dort an und muss am Tor anhalten, denn da sitzt die Regierung von diesen Orten. Und dann wird er gefragt: Was wollen Sie hier? Und sagt: Ja, ich suche den Nachkommen von König Saul und von Prinz Jonathan. Und er muss hier in Lodabar wohnen. Und ich habe gehört, er wohnt im Haus von Machir, den Sohn Amiels. Ah ja, ist das der Behinderte vielleicht? Ja, das kann gut möglich sein, denn ich habe gehört, er soll gelähmt sein an beiden Füßen. Ah, das ist der Mephibosheth, da können wir dir gleich sagen, wo das ist. Und schon wird Ziba mitgenommen an dem kleinen Häuschen von Machir, wo der Mephibosheth wohnt. Und der Mephibosheth sitzt auf einer Matte. Und dann wird angeklopft und dann steht Ziba in die Türöffnung. Und er kriegt eine Riesenangst. Die Mephibosheth denkt: Das ist meine letzte Stunde. Jetzt haben sie mich entdeckt, jetzt werden sie mich umbringen. Als einer von den letzten Nachkommen Sauls, ich habe keine Chance mehr. Aber Ziba sagt: Hast keine Angst, brauchst keine Angst haben, Mephibosheth. Ich bin gekommen mit einer guten Nachricht. Der König David hat mich geschickt. Und der König David will dir Gnade erweisen, er will dir Gutes tun. Mich, den Behinderten. Ich, der so verachtet bin, wo Menschen manchmal auf den Boden spucken, wenn sie mich sehen und meinen, ich bin ein von Gott Gestrafter, ich bin ein Verfluchter, darum bin ich so behindert, meinen manche. Und der will mir gnädig sein. Ja, der will dir gnädig sein und der lädt dich ein, in seinen Palast nach Jerusalem zu kommen. Du musst jetzt mitkommen. Ja, einfach so mitkommen. Aber ich kann ja gar nicht laufen. Er richtet sich ganz vorsichtig, so mit Stöcken unter den Armen richtet er sich auf, und so, um sich ein bisschen zu halten und sich eine Würde zu geben. Und ich darf mitkommen. Aber wie soll das gehen, ich als Behinderte? Wie soll ich diese viele Kilometer auf den Esel durchhalten? Das schaffe ich doch gar nicht. Es gab ja natürlich noch keine Rollstühle. Wir organisieren das, hat Ziba gesagt. Ich mache ein Gestell auf dem Esel, da mit Holz und mit Kissen, und da kannst du drauf sitzen und ich werde schauen, dass du gut ankommst. Okay, morgen. Morgen gehe ich mit, sagte Mephibosheth. Und so setzen sie ihn am nächsten Tag auf dem Esel, nehmen ihn mit und reiten zurück tagelang, stundenlang durch Israel, bis sie dann an dem Ort kommen, wo ein ganz anderes Haus ist, wo David wohnt. David, Martin, ich brauche nochmal deine Hilfe. David und seine Diener. Ja, jetzt geht's schon besser. So. Also, hak mich mal da ein. Die Frauen können das besser.
Sie war keine Lüge.
So. Der David, der ist in seinem Palast und er denkt: Herr Ziba ist ja schon lange unterwegs. Der müsste ja inzwischen mal angekommen sein. Und dann hört er: Ziba ist unterwegs. Ziba ist schon am Jericho vorbei, das geht nicht mehr lang, morgen wird er kommen. Oh, denkt er, jetzt bin ich gespannt. Und er hat den Mephibosheth mit. Ja, der ist dabei. Aber der Mephibosheth kann nicht laufen. Der ist gelähmt. Aber er ist ein Sohn von Jonathan. Oh, Jonathan. Jonathan, mein geliebter Freund, der gestorben ist in der Schlacht. Er hat einen Sohn, dem will ich Gutes tun. Dem will ich beschenken. Und dann kommt der Mephibosheth in das Palast an. Er muss sich frisch machen zuerst. Sich ein bisschen richten, soweit er das kann, als behinderter Junge. Und dann, am Tag darauf, gibt es Audienz. Audienz beim König David. Und der Mephibosheth ist schon ganz früh da. Er sitzt auf seiner Matte. Er hat ihn in den Königssaal hat man ihn gestellt. Und dann heißt es, König David, komm! Und alle stehen auf. Helf mir, sagt er, Mephibosheth. Und er richtet sich auf. Und der König David steht vor dem Mephibosheth. Und es rollen ihm die Tränen über den Backen und er nimmt ihn in den Arm. Mephibosheth, mein geliebter Junge, mein Sohn, du bist der letzte Nachkomme von König Saul. Ich will dir Gutes tun. Oh nein, ich habe das nicht verdient. Unser Mephibosheth fällt wieder auf den Boden. Aber David lässt ihn aufrichten mit ein paar Helfer. Sagt Mephibosheth, nein, dass du da bist, das freut mich so. Du bist wertgeachtet. Ich will dir all die Felder deines Großvaters Saul wiedergeben. Und der Ziba, der hier steht, der hat 15 Söhne. Und den gebe ich noch 20 Knechte und all die 15 Söhne. Und die 20 Knechte sollen das Leben lang für dich da sein. Und du, Mephibosheth, du wirst an meinem Tisch kommen, an meinem großen Königstisch und du wirst mit mir essen, du wirst wie einer von meinen Söhnen, von den Königssöhnen behandelt, denn ich liebe dich und ich freue mich, dass ich dich gefunden habe und du sollst leben und sollst es gut haben in meinem Haus. Und der Mephibosheth überwältigt. Der fällt wieder auf den Boden und ruft aus, O König David, ich bin ein toter Hund. Ich bin das nicht wert. Und der David sagt, nein, du bist nicht ein toter Hund. Du bist ein Königssohn. Komm zu mir. Und so hat dann der Mephibosheth am Hof vom König David gelebt. Und als ich über diesen Text gepredigt habe in Basel, da bekam ich am Montag einen Anruf. Da rief mich ein Mann an, der sehr kritisch war, der auch in meinem Hauskreis kam und der oft sehr kritische Fragen über den Glauben hatte, der eigentlich ein kaputtes Leben hatte. Und da hatte diese Predigt, die ich hatte, über Mephibosheth gehört. Und er rief mich an und sagt, Dick, jetzt musst du zu mir kommen, ich habe etwas erlebt und möchte das mit dir klären. Und dann ging ich zu ihm hin, jetzt werden ihn kennen, zu Martin Gubler. Und Martin Gubler hat ein kaputtes Leben. Seine Frau war ihm davongelaufen. Er hatte immer viele kritische Fragen. Er stand sehr negativ dem Leben gegenüber. Er hatte Depressionen. Und er hatte die Nachtzeit und die Tageszeit durcheinander gebracht. Das heißt, nachts hat er oft gelebt und tagsüber hat er geschlafen. Er konnte irgendwie den Rhythmus nicht mehr finden. Und die Menschen hatten Probleme mit ihm. Aber er kam in Gottesdienst. Aber er hatte sehr viele kritische Fragen. Und er saß im Gottesdienst und hörte diese Predigt und rief mich an am nächsten Tag. Und ich ging zu ihm hin, sagte, Martin, was ist los? Sag, Dick, jetzt muss ich dir was erzählen. Du hast gestern gepredigt über Mephibosheth. Und der Mephibosheth hat ja zu David gesagt, ich bin ein toter Hund. Und hat der König David dadurch geantwortet, nein, das stimmt nicht, du sollst wie ein Königssohn sein. Und ich lag auf meinem Bett, ich konnte ja wieder nicht schlafen, so wie ich das so häufig habe. Und ich lag auf meinem Bett, ich schlief nicht, ich war hellwach. Und ich hörte eine Stimme. Laut und vernehmbar. Ich habe es mir nicht eingebildet. Und die Stimme sagte zu mir von der Decke runter, du bist kein toter Hund, du gehörst zu mir. Und ich schaute mich um in dem Raum und da war niemand. Was bedeutet das? Sagte, ich bin aufgestanden, denn ich meinte durch diese Stimme, du gehörst zu mir, du bist kein toter Hund, will Gott mir sagen, dass ich sterben werde in dieser Nacht. Und ich bin extra aufgestanden, ich lebe ja alleine und habe die Wohnungstür aufgeschlossen, damit man am nächsten Morgen oder in einigen Tagen die Wohnungstür nicht aufbrechen muss, weil man mich nicht findet. Und heute Morgen bin ich nochmal extra an die Tür gegangen, um zu schauen, ob ich nicht geträumt habe. Nein, Dick, die Tür war offen. Ich habe den aufgemacht. Ich habe das wirklich gehört. Was bedeutet das für mich? Und dann sage ich ihm, Martin, das ist Jesu Antwort. Du hast so viele kritische Fragen. Und du meinst immer, du gehörst nicht dazu, weil du noch rauchst. Und weil du eine kaputte Ehe hast. Und weil du mit deinen Kindern Schwierigkeiten hast. Und weil du mit dir selbst so viele Probleme hast. Aber Jesus Christus hat dir selbst hörbar verlauten lassen, du gehörst zu mir, du bist kein toter Hund. Ist das nicht wunderbar? Und wir hatten ein tiefes Gespräch und hat sein Leben Jesus anvertraut und wurde ein Gotteskind. Und jetzt zeige ich euch eine Folie, kann der Hanna mal aufschalten, wo das gesagt wird. Eine Folie von Jerusalem. Jerusalem, das war zur Zeit von Jesaja. Jerusalem war in einer sehr bedrohlichen Situation, denn das Nordreich war schon erobert worden von den Assyrern. Und nun waren ganz viele fremde Soldaten in diesem Land und bedrohten Jerusalem. Und Jerusalem dachte, die Bewohner von Jerusalem, oh, das wird ganz gefährlich mit uns. Das ist Gottes Strafe. Und wisst ihr, was jetzt Gott zu diesen Bewohnern von Jerusalem sagt? Lest mal hier mit mir. Zions wegen will ich nicht schweigen. Und Jerusalems wegen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Also Gott meint es gut, auch wenn Menschen manchmal meinen, ich bin es nicht wert, so wie der Martin Gubler das gemeint hat und so wie Mephibosheth das gemeint hat, hat Gott ein anderes Urteil über die Menschen, die er liebt und die er einlädt. Und er sagt dann, und du, sagt er zu diesen Leuten in Jerusalem, du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Unverdient. Das ist Gottes Zusage. Seht, ich habe hier einen Königsmantel. Und das ist ein Bild für das, was Jesus mit uns tun will. Jesus will uns einkleiden und er will aus uns Menschen Königskinder machen. Und das ist jetzt ein äußeres Kleid. Aber Christus hält uns ein inneres Kleid vor. Von seinem Charakter, von seiner Liebe, von seinem Geduld und seiner Freundlichkeit. Und fragt uns, Peter, darf ich dich einkleiden? Darf ich dich zu einem neuen Menschen machen? Und dann hängt er uns nicht so ein Tuch um, sondern dann hängt er uns innerlich sein Kleid um. Dann kriegen wir ein neues Kleid. Dann werden wir zu Gottes Kinder. Und das ist eine wunderbare Erfahrung. Und das ist abgebildet in der Geschichte von Mephibosheth. Guck, jetzt habe ich hier noch einen Vers. Auch von Jesaja. Und da sagt der Jesaja prophetisch, was durch Jesus Christus geschieht. Und das wollen wir mal miteinander lesen. Da sagt er, ich will mich sehr im Herrn freuen. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn, warum? Er hat mir die Gewänder des Heils angezogen, die habe ich nicht von mir, er hat sie mir angezogen. Die kommen direkt vom Himmel, die Kleider, die geschenkt werden, die sind gut. Das sind die inneren Kleider eines neuen Herzens. Er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Gott sagt, du bist eingeladen. Komm an meinem Tisch. Wie ein Königssohn, wie eine Königstochter. Du bist eingeladen. Du sollst mit mir essen. Du bist nicht wertlos. Nein, du bist wertgeschätzt. Und der Martin Gubler hat das an jenem Morgen entdeckt. Und Gott musste so laut und deutlich in sein Leben hineinreden. Denn all meine Predigten haben zu wenig genützt. Gott musste selbst reden. Und er hat es getan in seiner Liebe. Und er hat es entdeckt. Ist jetzt schon gestorben. Ja, ist jetzt schon auch gestorben. Aber ist bei dem Herrn Jesus. Und Jesus hält uns auch diese Robe vor, diese Robe von ihm und sagt, ich will dich einkleiden. Lässt du mir das tun? Lässt du das zu, dass ich dir ein neues Herz, ein neues Leben schenke. Und dass du kommst an meinem Tisch, um teilzunehmen an meiner Gemeinschaft. Ist das nicht eine wunderbare Einladung? Wollen wir noch beten? Großer Gott, es ist eine Geschichte, die wir gehört haben. Aber eine Geschichte mit einer gewaltigen Wahrheit. Wie du einen Menschen herausnimmst, der so tief gestürzt ist, der so verachtet wurde, der sich verstecken musste, der Angst hatte um sein Leben. Und der wird vom König eingeladen, an seinem Tisch zu sein, Teil der Gemeinschaft, der königlichen Gemeinschaft zu sein und zu leben in einem ganz neuen, großartigen Reichtum. Und das hast du auch für uns vorgesehen. Wir sind eingeladene Menschen. Oh, welch ein Wunder. Wir danken dir für diese wunderbare Einladung und dass wir das annehmen dürfen und einfach so aus Gnade und umsonst in diesen neuen Stand versetzt werden. Dank sei dir, Herr Jesus. Amen.